Vor der Erschaffung dieser Welt erzählt uns die Bibel, dass Gott Engel erschuf und mit ihnen das Universum regierte. Dabei gab es und gibt es immer noch verschiedene Ebenen, und aus Liebe dienen sich alle gegenseitig. In Gottes Regierung werden immer größere Kreise gezogen, die alles und jeden einschließen. Die Kreise werden immer größer und schließen immer noch mehr ein. Seine Liebe ist ansteckend und will sich selbst für andere hingeben. Die Liebe will dem Nächsten dienen. In seinen Rängen gab es einen Engel, der an zweithöchster Stelle stand und von allen anderen Engeln an Macht und Ehre am höchsten war. Luzifer war der erste schirmende Engel, Cherub, heilig und unbefleckt. Jesaja schreibt in Kapitel 14, Vers 13: Du aber hattest in deinem Herzen gedacht, ich ersteige den Himmel, dort oben stelle ich meinen Thron auf, über den Stern Gottes, auf den Berg der Götterversammlung setze ich mich, im äußersten Norden. Ich steige weit über die Wolken hinauf, um dem Höchsten zu gleichen. Luzifer hat sich nicht an Gott festgehalten, sondern hat sich immer weiter um seine eigene Schönheit gedreht. Wie es dazu kommen konnte, dass in der perfekten Umgebung in seinem Herzen der Same der Rebellion keimen konnte, können wir vielleicht niemals vollkommen verstehen. Aber die Wurzel dessen liegt in dem, was wir Stolz nennen. Sein Fokus verschob sich weg von seinem Schöpfer und hin zu sich selbst. Das ist nämlich, was Stolz bedeutet: fehlende Liebe. Seine Liebe galt nicht mehr dem Allmächtigen, sondern nur noch sich selbst. Aber Selbstliebe ist in Wirklichkeit gar keine Liebe. Damit hat er die Art und Weise, wie Gott das Universum regiert, umgekehrt. Alles wird aufs Ich bezogen. Luzifers angestrebte Regierung zieht immer engere Kreise und will alles auf sich beziehen. Die Regierung Gottes ist wie ein Teleskop und die Regierung Luzifers ist wie ein Spiegelkabinett. In der ersten Regierung, in Luzifers Regierung, heißt es fressen und gefressen werden. Und in Gottes Regierung heißt es tragen und getragen werden. Galater 6,2: Einer trage des anderen Last, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und diese zwei Formen, die betreffen nicht irgendein fernes Universum, sondern genau dieses Zerren und dieser Kampf findet in unserem Herzen statt. Und auf den ersten Blick ist ja klar, wofür wir uns entscheiden wollen, aber was eben vielleicht nicht schmecken kann, ist, und das muss ich euch jetzt bitten, dass ihr dafür offen seid, dass in Wirklichkeit die Regierung Luzifers in unserem Herzen die Oberhand hat. Und ich gehe sogar so weit und stelle die These auf, und da könnt ihr gerne mitziehen, dass man selber, also ich, bin die stolzeste Person, die ich kenne. Und wenn man sich das vor Augen führt, das schmeckt wirklich nicht, aber dann kommen wir noch. Kommen wir jetzt zur Definition, zur Bedeutung von Stolz. Stolz war die allererste Sünde. Manche sagen auch, dass es die schlimmste Sünde ist und dass aus dieser Sünde alle anderen hervorkommen. Das erkennt man vor allem bei Vergehen wie Selbstgerechtigkeit, Ungeduld oder Unversöhnlichkeit. Aber Stolz ist in Wirklichkeit viel subtiler und geht noch viel weiter. Und ich habe heute 7 Bedeutungen von Stolz für euch mitgebracht, die ich einfach gerne skizzieren würde. Der erste Punkt ist, dass Stolz sich immer messen will. Stolz muss sich immer vergleichen, denn man muss immer besser sein als die anderen. Und das ist eben das Heimtückische. Also der Stolz ist nicht befriedigt durch das Besitzen. Das Haben reicht nicht. Der Stolz ist nicht stolz, weil er gut aussieht oder viel Geld hat oder ein extrem hohes Ansehen genießt. Er ist nur stolz darauf, dass er besser aussieht als die anderen, mehr Geld oder noch mehr Ansehen genießt. Es ist ein ständiges Vergleich mit anderen. Und nur solange er auf andere herabsehen kann, wenn er sich vergleicht, ist er befriedigt. Scheint so, aber in Wirklichkeit ist es nie genug. Deswegen muss es auch immer weitergehen. Der Stolz ist nie zufrieden. Also es ist wie ein bodenloses Fass. Man müht sich ab, aber es kann niemals voll werden. Und der eigene Stolz ringt auch immer mit dem Stolz der anderen. Der Stolz strebt nämlich nach Macht. Je mehr Stolz man in sich selbst trägt, desto mehr stört man sich auch am Stolz der anderen, wegen dem Konkurrenzverhalten von Stolz. Die stechen sich gegenseitig. Und ich habe 4 Ebenen, wie Stolz sich zeigen kann, einfach als Fragen formuliert. Und die erste Ebene ist einfach die persönliche. Das ist jetzt ein kleiner Arroganztest für jeden persönlich, weil man so testen kann, wie groß der Stolz in einem ist. Wie stark stört es mich, wenn andere angeben? Wenn andere Leute die Aufmerksamkeit auf sich ziehen? Oder wenn ich ignoriert werde? Wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt? Oder wenn mir jemand keinen Wert zuschreibt und mich beiseite schiebt, als wäre ich ein Niemand? Mach Platz. Dann ist es leicht zu denken, wow, die Person, mein Gegenüber, ist so stolz. Aber wir merken bloß, dass Gegenüber stolz ist, weil sich der Stolz des anderen mit unserem duelliert. Und Stolz ist nicht nur das Aufblasen, also sozusagen der Aggressor, sondern Stolz ist auch das Beleidigtsein. Opferrolle ist auch Stolz. Weil das heißt ja, ich bin gekränkt, wie kann er es wagen? Stolz ist der Grund für jeden Streit, den es jemals auf der Welt gegeben hat. Und jetzt kommen wir zur zweiten Ebene, das ist die zwischenmenschliche, ob man vergeben kann. Nur ein paar Fragen. Werde ich lauter, wenn ich Recht haben will? Kann ich auch mal nachgeben, obwohl ich Recht habe? Kann ich vergeben, wenn ich verletzt wurde? Kann ich einsehen, wenn ich einen Fehler getan habe, und um Verzeihung bitten? Kann ich mich entschuldigen, auch wenn ich keinen Fehler gemacht habe und der andere angefangen hat? Der 4. Punkt ist, dass Stolz immer Krieg bedeutet. Und das Schlimme ist, dass es nicht nur zwischen Menschen ist, sondern auch mit und gegen Gott. Der Autor C.S. Lewis formuliert es folgenderweise: In Gott triffst du auf etwas, das in jeder Hinsicht unermesslich höher ist als du selbst. Solange du Gott als das nicht kennst und damit dich selbst als ein Nichts im Vergleich, kennst du Gott überhaupt nicht. Solange du stolz bist, kannst du Gott nicht kennen. Ein stolzer Mensch blickt immer auf Dinge und Menschen herab. Und solange du nach unten schaust, kannst du natürlich nicht sehen, was über dir ist. Und ist auch so brutal, der 5. Punkt, dass Stolz dich zum Feind Gottes macht. 1. Petrus 5, 5. Gott tritt den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er seine Gnade. Und Römer 8, Vers 7. Denn das Trachten des Fleisches, also unser Stolz, ist Feindschaft gegen Gott. Es unterwirft sich nicht dem Gesetz Gottes und kann es auch nicht. In seinem Buch Mere Christianity, Pardon, ich bin Christ, geht C.S. Lewis sogar so weit, dass er sagt, stolze Christen beten einen erfundenen Gott an. Jemand Stolzes kann nämlich dem echten Gott nicht dienen. Sie geben zwar vor, demütig zu sein, aber denken ständig darüber, wie Gott ihnen mehr Wert zuschreibt als anderen. Und eben, wir denken immer über andere, aber wir müssen es ja auf uns selber beziehen. Kann es sein, dass ich in Wirklichkeit so fromm von mir denke? Und das ist die nächste Ebene, das ist der 3. Test. Die Frömmigkeit. Glaube ich manchmal, dass ich mir die Erlösung verdiene, weil ich ja so ein guter Christ bin? Dass Gott zufriedener mit mir ist, weil ich mehr gute Taten vorzeigen kann? Oder glaube ich, dass ich so fromm bin, dass andere mir sowieso nichts sagen können, weil ich sowieso auch viel länger in der Gemeinde bin? Glaube ich, dass der Prediger falsch liegt, wenn er anderer Meinung ist als ich? Und die letzte Frage hier, drehen sich meine Gebete hauptsächlich um mich und meine Bequemlichkeiten. Weil der Stolz kann nicht aufblicken, er ist nur auf sich konzentriert. Und jetzt kommt der sechste Punkt. Man ist blind für den eigenen Stolz, weil Stolz macht blind. Stolz verschleiert den eigenen wahren Zustand. Wir können schnell den Stolz in anderen erkennen. In den Pharisäern zum Beispiel. Und ihr dürft jetzt gerne mit mir aufschlagen. In Lukas 14 finden wir eine von so vielen Geschichten. Und ich habe hier die Elberfelder Übersetzung. Hier schreibt Lukas: Und es geschah, als er am Sabbat in das Haus eines der Obersten der Pharisäer kam, zu essen, dass sie auf ihn lauerten. Und siehe, ein wassersüchtiger Mensch war vor ihm. Und Jesus begann und sprach zu den gesetzgelehrten Pharisäern und sagte: Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen oder nicht? Sie aber schwiegen. Und er fasste ihn an und heilte ihn und entließ ihn. Und er sprach zu ihnen: Wer unter euch, dessen Sohn oder Ochs in einen Brunnen fällt, zieht ihn nicht sogleich heraus am Tag des Sabbats? Der spannendste Vers hier ist der dritte. Jesus wendet sich an die Gesetzgelehrten und fragt: Ist es erlaubt? Also er, der das Gesetz erfunden hat, wendet sich an die Menschen und fragt: Ist es erlaubt? Nicht, weil sie es besser wüssten, sondern weil sie denken, dass sie es besser wüssten. Weil sie sowieso immer das Gesetz auslegen, wie es ihnen gefällt. Und die Pharisäer werden so stolz beschrieben, dass sie dachten, sie könnten dem Wort Gottes etwas wegnehmen oder hinzufügen. Und das ist sozusagen die ultimative Form, die ultimative Steigerung vom Stolz. Das heißt nämlich, ich bin klüger als Gott. Ich kann es nämlich besser ausdrücken oder ich kann es interpretieren. Und sie haben sich selbst dazu eingesetzt, was Gott denn mit seinen Geboten gemeint hätte. Ganz besonders haben sie dabei Acht auf den Sabbat gegeben. Dabei waren ihnen die Gesetze immer wichtiger als die Nächstenliebe. Ein Kapitel zuvor befindet sich Jesus in einer ähnlichen Situation, wo er eine krumme Frau heilt und ein Pharisäer kommt dann und sagt: Hey, könnt ihr nicht an jedem anderen Tag kommen, um geheilt zu werden? Weil ihm der Sabbat wichtiger war als die Menschen. Dann sagt Jesus: Bindet nicht jeder von euch am Sabbat einen Ochsen oder Esel von der Krippe los und führt ihn hin und tränkt ihn. Vers 16. Diese aber, die eine Tochter Abrahams ist, die der Satan gebunden hat, siehe, 18 Jahre lang, sollte sie nicht von dieser Fessel gelöst werden am Tag des Sabbats. Vor lauter Gesetzen und vor lauter Stolz sind die Pharisäer nicht fähig, die anderen zu sehen und nicht in der Lage, aus Liebe zu handeln. Stolz ist im Kern jeder Missinterpretation des Wortes Gottes. Und jetzt wieder. Wir wollen nicht auf andere sehen, sondern wir wollen es selber prüfen. Und jetzt kommt der vierte Test, das ist nämlich mein Gottesbild. Eben der Test, wer das Sagen hat. Zeigen mir meine Gefühle, was die Wahrheit ist. Darf Gott eine andere Meinung haben als das, was ich für gut empfinde? Also runtergebrochen, habe ich schon mal einem Gebot gefolgt, wenn ich damit nicht einverstanden war. Und es ist nicht leicht, aber genau dann, wenn es nicht leicht ist, dann zeigt sich, wer auf dem Thron deines Lebens sitzt. Nehme ich sein Gesetz ernst? Oder finde ich manche Dinge sowieso nicht so relevant? Vielleicht kann Gott dir ein Auge zudrücken. Ja, das war aus einer anderen Zeit, das muss man durch die Brille der Kultur sehen und interpretieren. Und was wir machen, wir beschränken Gott, wie weit er in unserem Leben diktieren darf. Welche Bereiche, wo darf er rein, wo lade ich ihn ein? Und wir machen eigene Regeln, weil es so viel leichter ist, Regeln zu befolgen, als zu lieben. Und jetzt möchte ich gerne darauf eingehen, warum der Stolz für Gott das Schlimmste ist. Unser Stolz stört Gott nicht, weil er selbst stolz wäre und deswegen unsere Egos in Konkurrenz stünden. Er ist nicht wie wir Menschen. Wir könnten ihn gar nicht kränken. Er ist derjenige, der sich am wenigsten um seine Ehre kümmert, der, obwohl er der König des Universums ist, in Menschengestalt zu uns herabkommt, sich dafür entscheidet, nach der Geburt in eine Futterkrippe gelegt zu werden, der die Anbetung der Engel gegen die Verspottung der Menschen eintauscht und freiwillig ans Kreuz geht, geschlagen wird, bespuckt wird, sein Bart wird ausgerissen und er stirbt den schandhaftesten Tod der Geschichte. Nein. Ihn stört dein Stolz so sehr, weil er dich und mich unerreichbar macht. Offenbarung 3,20. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer meine Stimme hört und die Tür öffnet, bei dem werde ich eintreten. Und wir werden Mahl halten, ich mit ihm und er mit mir. Gott will in dein Leben eintreten und dir sich selbst schenken. Das passt auch zu Römer 8, Vers 32. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Also, es gibt nichts, was er zurückhalten würde. Er will das Beste für uns. Und er weiß auch, was das Beste für uns ist und was uns am meisten fehlt. Und das ist er selbst, weil wir von ihm geschaffen wurden und für ihn geschaffen wurden. Und ohne ihn können wir wahres Glück nicht finden. Gott will uns neues und ewiges Leben schenken. Und er will uns aus diesem Strudel rausholen und in seine Regierung versetzen. Und das ist der siebte Punkt, der für Gott so schmerzhaft ist. Stolz macht dich unbeschenkbar. Das Schlimme für Gott ist hierbei, dass er dich in dem Zustand sieht und nicht helfen kann. Er sieht, wie du deine Abhängigkeit nicht begreifen kannst. In seinem Evangelium berichtet Lukas in einer kurzen Geschichte auf eindrucksvolle Weise, was das Ergebnis einer stolzen Haltung vor Gott ist. In Kapitel 18, ab Vers 10, wird von zwei Männern erzählt, die zum Tempel hinaufgehen, um zu beten. Der eine ist ein Pharisäer, ein Vertreter des jüdischen Priestertums, der sich selbst für besonders fromm hält und auf andere herabsieht. Der andere ist ein Zöllner, Steuereintreiber, der von den Juden als Sünder angesehen wird und verachtet. Der Pharisäer betet selbstgefällig mit den Worten: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Danke, dass ich nicht wie die anderen bin. Ich faste zweimal in der Woche und gebe dem Tempel den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Da haben wir wieder die Regeln und das Beachten der Regeln. Das ist einfach, aber es fehlt die Liebe. Im Gegensatz dazu bleibt der Zöllner in der Geschichte ganz hinten stehen und wagt nicht mal, seine Augen zum Himmel zu erheben. Und er schlägt sich auf die Brust und betet leise: Gott, sei mir Sünder gnädig. Anders als die Pharisäer kann er seinen eigenen Zustand sehen. Jesus beendet die Geschichte mit der Aussage, dass beide bekommen haben, worum sie Gott gebeten haben. Der Zöllner geht gerechtfertigt nach Hause und der Pharisäer bekommt auch genau das, worum er gebeten hat. Gar nichts. Ellen White schreibt zum stolzen Herzen: Das stolze Herz strebt danach, sich die Erlösung zu verdienen. Aber sowohl unser Anspruch auf den Himmel als auch unsere Eignung dafür finden wir allein in der Gerechtigkeit von Christus. Der Herr kann erst dann etwas für die Erneuerung eines Menschen tun, wenn dieser von seiner eigenen Schwachheit überzeugt ist, sich aller Selbstgefälligkeit entledigt und sich Gottes Führung übergibt. Stolz macht dich unbeschenkbar. Und hier ist jetzt ein kleiner Test, ob ich dem echten Gott diene, weil keiner will in die Falle tappen und dann am Ende doch dem Falschen gedient haben oder Jesus sehen und dann sagt Jesus: Ich habe dich nie gekannt. Und man kann aber sehr leicht ausmachen, ob es der echte Gott ist. Denn der wahre Gott wird dich niemals dorthin bringen, wo du dich selbst für gerecht oder makellos hältst. Jede Form der Selbstgerechtigkeit kann nicht von Gott kommen. Gott will uns nämlich verwandeln und will uns seinen Charakter schenken. Matthäus 11, 28. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Gott will uns da rausholen und er will uns Demut schenken. Das genaue Gegenteil von dem, was wir sind. Und die Demut in Person ist Jesus. Wenn Stolz ein Feuer ist, dann ist seine Demut der Feuerlöscher. Wer anfängt, mit Gott zu gehen, der fängt an, seine eigene Makel zu entdecken. Man denkt dann in der Gegenwart Gottes kleiner über sich. Aber wenn man an dem Punkt bleibt und das Denken sich immer noch nur um sich selber kreist und wie wertlos man ist und wie schmutzig man ist, dann ist man immer noch nicht frei von Stolz, weil dann sind ja die Gedanken wieder nur bei dem Selbst. Selbstmitleid hat auch immer noch sich selbst im Fokus. Freiheit von Stolz heißt, sein Ich komplett zu vergessen. Und das ist nämlich, wie man Demut definiert. Demut heißt nicht, weniger von sich zu denken, sondern weniger an sich zu denken. C.S. Lewis. Jetzt kommen wir zur Stolzbeerdigung. Wir gehen schon dem Ende entgegen und kommen zu guten Aussichten. Gott lässt uns nämlich nicht alleine mit unserem Stolz. Und er kann auch helfen, dass wir ihn ablegen können. So wie Gott nämlich unseren Glauben ergründet hat, schließt unser Glaube automatisch Stolz aus. Den Fokus müssen wir einfach darauf legen, wie wir gerettet werden. Und das ist was gegen den Stolz ist. Viele Christen glauben, dass wir selbst die Verantwortung für unsere Rettung tragen. Dass wir die Hauptrolle in dem Rettungsplan spielen. Auch wenn die es nicht sagen, aber das ist, was wir in Wirklichkeit tun, wenn wir denken, dass Jesus uns zerrettet, aber es jetzt an uns liegt, ihm zu folgen und ihn zu lieben. Dass wir diejenigen sind, die das aufbringen müssen. Und dass wenigen die sind, die es dann auch schaffen und die es dann verdienen würden. Aber hier kommt der Punkt, wo das Christentum sich von allen anderen Weltanschauungen abgrenzt und was unseren Glauben einzigartig macht. Wir tragen nichts dazu bei, gerettet zu werden. In jeder anderen Philosophie oder Religion musst du immer leisten. Egal, ob du Karma sammelst, ob du die fünf Säulen des Islam halten willst, ob du auf die Reinkarnation wartest oder das Fegefeuer vermeiden möchtest. Immer bist du dafür verantwortlich und du musst dir das Paradies verdienen. Es ist immer, was muss ich tun? Aber wenn man Jesus folgt, dann geht es nur noch darum, was wurde schon getan? Die Liebe ist, was unseren Glauben einzigartig macht. Es sind nicht wir, die den Urheber suchen, sondern es ist er, wie er mit seiner Liebe sich nach uns sehnt und uns erreicht. Und ganz besonders wird das klar in Epheser 2. Hier schreibt Paulus, ich lese mal nur das Fettgedruckte vor, weil es genau diesen Punkt zusammenfasst. Ihr wart tot. Ihr wart einst darin gefangen. Gott aber hat uns in seiner großen Liebe mit Christus lebendig gemacht. Und jetzt kommt der Hauptteil, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr durch den Glauben gerettet, nicht aus irgendeiner Kraft. Gott hat es geschenkt, nicht aufgrund eurer Werke, damit keiner sich rühmen kann. Der Stolz wird ausradiert. In anderen Religionen musst du folgen, um akzeptiert zu werden. Bei Jesus hingegen darfst du folgen, weil du akzeptiert wurdest. Und das zu begreifen und anzunehmen, sich das immer wieder vor Augen zu führen, ist, was dann schlussendlich unseren Stolz beerdigt. Es beerdigt das Vergleichen und das Angeben können. Wenn das Vergleichen wegfällt, fällt der Stolz weg. Und jetzt kommt ein fetter Merktext. Wir sind mitnichten besser als irgendjemand anderes. Wir sind nur besser dran. Zu verstehen, dass wir es nicht verdienen können und trotzdem geschenkt bekommen, macht uns wirklich demütig. Und der Weg zur Liebe ist Demut. Wie zu Beginn beschrieben, ist Stolz fehlende Liebe. Durch die Demut, die Jesus uns schenkt, werden wir in sein Reich versetzt und befähigt zu lieben. Der Kreis wird umgekehrt. Sich selbst zu erhöhen, klappt niemals. Wenn man sich selbst auf den Thron seines Lebens setzt, dann kann man niemals genug haben. Und deswegen will ich dir einen Tipp mitgeben und eine Sache ans Herz legen. Bildlich gesprochen, wo du gerade sitzt, gehört jemand Vornehmeres hin als du. Mach Platz. Wie Jesus sagt in Lukas 14, Vers 11, denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wenn Jesus in deinem Herzen einzieht und du ihm den Thron deines Lebens überlässt, wird sein Friede, der alles Verstehen übersteigt, dein Herz bewahren. Philipper 4, 7. Wo zuvor nichts genug sein konnte und Rastlosigkeit diktiert hat, zieht endlich Ruhe ein. Endlich wird der unstillbare Durst, den wir alle haben, gestillt. Und das bodenlose Fass des Stolzes kriegt einen Deckel, wird umgedreht und wird zu einer sprudelnden Wasserquelle, wenn wir uns von ihm auffüllen lassen. Johannes 7, 38. Wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, wie die Schrift sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Die verkehrte Regierung des Feindes wird zerstört. Und Lieben wird möglich. Du musst dich nicht länger um dich selbst drehen. Und jetzt zum Schluss der Predigt würde ich gerne wieder dahin kommen, wo wir am Anfang waren. Die allererste Frage: Wozu machen wir das? Also, warum sind wir hier? Und es ist zwar schön, wenn man diese Exkurse hat und wenn man hierher kommt, um was zu verstehen, aber die Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo man sich berieseln lassen sollte, sondern es ist wie ein Krankenhaus oder eine Entscheidungsfabrik, wo man reingeht, Jesus trifft und transformiert rausgehen kann.